Podcast. Schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Nora Prochnow. Einige von Ihnen kennen mich ja bereits aus unseren Brain Café Veranstaltungen. Und Sie wissen auch, dass ich gerne über pfeifende Technik fluche. Einen Augenblick bitte. Besser? Hören Sie mich? Ja, ne? Also, Sie wissen A, dass ich über pfeifende Technik fluche, und Sie wissen B, dass ich eigentlich immer mit einem ganzen Eimer voller Gehirne komme, zumindest die alten Hasen unter Ihnen. Heute ist das mal ein bisschen anders. Sie haben gesehen, eins der Gehirne habe ich eingegossen, das steht da hinten in Epoxidharz, also eine ganz spannende Geschichte, können Sie nachher auch nochmal anfassen, drehen und wenden und bestaunen. Und ich möchte Ihnen heute neben der Hirnanatomie, auf die ich ja eigentlich so ein bisschen forciert bin, mal einen weiteren Bereich zeigen, in dem wir forschen, aktiv sind und den Sie aber auch eigentlich so aus dem Fernsehen irgendwo kennen. Man hat ja in der Allgemeinheit immer so ein gewisses Bild davon, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren. Das heißt also, wie es so von rechts nach links blitzt. Und dazu habe ich Ihnen mal was Schönes mitgebracht. Einen Augenblick, das muss ich mal eben hier manuell betätigen. Zack! Das ist so ungefähr das, was Sie aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Dokus vielleicht kennen. Wir haben da schöne, nette Nervenzellen in irgendwelchen dreidimensionalen Netzwerken angeordnet, ja, und dann hier mit Synapsen. Und dann kommt da irgendwann wie aus dem Off so ein Blitz runtergefahren, ja, und das soll dann synaptische Übertragung sein. Ich würde ganz gerne heute einmal zeigen, dass das in vivo doch ein bisschen, jetzt hört das nicht mehr auf, das ist ja spannend, dass das in vivo ein bisschen anders abläuft. Das haben wir gleich. Verdammt. Warten Sie bitte einen kleinen Augenblick. So viel Geduld muss sein. Jetzt ist der Rechner abgestürzt. Es ist nicht meiner. Es ist Spaß. Es ist ja genauso wie in meiner Vorlesung. Wissen Sie aber, das ist gut fürs Gehirn. Sehen Sie nun Folgendes. Das ist eine sehr idealisierte Darstellung von dem, was geschieht. Wir haben, die Darstellung ist auf der einen Seite sehr richtig, denn es gibt komplexe Netzwerke an Zellen. Frau Professor Menahan-Vorn hatte das gerade schon erwähnt. Ja, aber Milliardende, die aufeinander verschaltet sind. Dann haben wir unter anderem scheinbar Bremsen, aber auch Erregungsweiterleitungen in dieses Netzwerk eingearbeitet. So, jetzt ist die Projektion ganz weg, ist auch gut. Und dann haben wir ganz bestimmte Mechanismen, unter denen das funktioniert. Wir brauchen also nicht nur diese Projektion, sondern wir brauchen dafür unser ganzes, unser eigenes Gehirn. Und das wäre quasi die nächste Folie, die ich Ihnen ganz gerne zeigen würde, nämlich die Grundsubstanz, die wir brauchen, um so ein Netzwerk zu aktivieren. Jo, das ist so richtig, das ist jetzt die permaximale Panne, also das ist richtig super. Da kann man jetzt so richtig Troubleshooting dran üben, aber das macht nichts. Also, sehen Sie, das ist ja nur menschlich, Computer sind auch von Menschen gebaut und Gehirne irren sich zwischendurch auch mal, das kennen Sie. Die nächste Folie, ich beschreibe Ihnen das mal so bildlich, was jetzt gekommen wäre, wäre im Grunde genommen wieder die Makroanatomie des Gehirns. Ein echtes Menschenhirn von meinen Studierenden präpariert, ja, nett aufbereitet mit den wichtigsten Bestandteilen, die wir so nutzen. Da wäre zum einen, was können Sie sich vorstellen, Gehirn, mal reinbrüllen, was nutzen wir so jeden Tag? Zellen, genau, Zellen, das ist schon richtig, das ist schon fortgeschritten. Die Antwort ist völlig richtig, das ist super. Einzelne Zellen, was haben wir noch so an Gehirnteilen, die wir nutzen können? Was fällt Ihnen da so ein? Gedächtnis. Aha, es gibt also Strukturen für Gedächtnis. Wenn wir jetzt uns so ein Gehirn so vorstellen, gibt es wirklich eine Struktur für Gedächtnis. Da? Mandelkern. Mandelkern, super, klasse. Was glauben Sie, was noch so dazu gehört? Was wird an diesem Gehirn noch zu sehen sein, wenn ich Ihnen diese Abbildung... Die Rinde, die Großhirnrinde, richtig. Alles ganz Substanz. Ja, und noch was ganz anderes, was Kleines, was wir immer vergessen, was ich vorhin auch schon gezeigt habe. Oh, das ist ja. Ja, Thalamus. Wow, das ist schon. Das, was hängt am Thalamus? Mal überlegen, was ganz spannend ist eigentlich. Es guckt sie jeden Morgen an. Ganz spannend. Das Auge. Das gehört also auch noch dazu. Und das Rückenmark natürlich, ne? Sonst wäre das alles, genau, Stopp, groß machen und ab hier geht es sofort weiter. Nicht mehr auf die, nicht mehr auf diese Projektion, auf diese Dings da gehen. So. Das Auge ist tatsächlich ein Ausstülpung des Zwischenhirns. Das wird in der Embryonalentwicklung des kleinen Kindes mit angelegt und wächst dann nach vorne außen aus, sozusagen als sensorischer Tastfühler für visuelle Reize. Es gehört tatsächlich mit dazu und ist durch den Sehnerv auch mit dem Gehirn verbunden. Das heißt also das Auge. Dann, relativ einfach, auch gerade schon genannt, das haben Sie gut gemacht, das Großhirn. Ne? Das ist also auch die Rinde hier, dieses gyrierte Windungen und Vertiefungen sind dabei. Das Kleinhirn, da sitzt hinten noch so eine kleine Steuerungszentrale, die also Bewegungen auch ganz gerne unbewusst mitsteuert bzw. korrigiert. Dann haben wir hier noch was Spannendes, der Hirnstamm, der ins Rückenmark übergeht, ne? Und natürlich das Auge. So. Das brauchen wir also als allererstes, damit wir überhaupt so ein neuronales Netzwerk aufspannen können. Das nächste ist, und das haben einige von Ihnen auch schon mal gesehen, verschiedene Bereiche des Gehirns scheinen in irgendeiner Form und Weise mit bestimmten Funktionen belegt zu sein. Ja? Relativ typisch wäre hier zum Beispiel ganz hinten in der Hinterhauptrinde, ja, oder in dem sogenannten Okzipitallappen, das Sehzentrum. Ja? Also das ist also so eine ganz typische Struktur. Oder hier haben wir das Sprachzentrum. Hier vorne sind so, ja, einige kennen ja diese Folie schon, so emotional, ja, aber auch sozial kompetente Geschichten mit drin, wogegen wir hier sensorisches und aber auch motorisches haben. Ja? Nur was ist das eigentlich, was wir dort haben? Und da kommt gerade diese richtige Antwort mit den Zellen auf den Punkt. Ja? Wir haben dort Zellen drin. Und diese Nervenzellen kodieren scheinbar mit ihren Antwortmustern auf bestimmte Reize, wie zum Beispiel Sehen oder zum Beispiel die Aktivierung einer Seherinnerung, wenn wir uns was bildlich vorstellen, eine schöne Erinnerung. Denken Sie an Ihren letzten Geburtstag, das ist ja individuell immer ein bisschen unterschiedlich, aber also das ist etwas, was ja durchaus, wenn Sie jetzt zum Beispiel aktiv an das versuchen zu denken, was Sie gestern um diese Zeit gemacht haben, und wir hätten jetzt bei Ihnen eine Ableitelektrode hier in diesem Zentrum der Seherinnerung, dann wird es hier ganz ordentlich krachen. Das heißt, dieses Netzwerk würde blitzen, das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Aber was brauchen wir eigentlich dazu, dass es so blitzt? Das ist ja eigentlich die große Frage. Und diese Zutaten habe ich Ihnen hier mal einfach zusammengestellt. Wenn wir aus unserem normalen Menschenhirn eine hauchdünne Scheibe rausschneiden und diese Scheibe, na, ich sag mal spezifisch mit einem Farbstoff anreagieren, dann werden für uns einzelne Nervenzellen sichtbar. Aha, so. Diese Nervenzellen, die brauchen wir interessanterweise, um überhaupt eine Information verarbeiten zu können. Was braucht man bei dieser neben diesen Nervenzellen noch? Ohne rezeptiven Eingang, also ohne Informationseingang, der hier auf diese Zelle aufprallt, kann die Information ja gar nicht weiter ins Gehirn geleitet werden. Das heißt, wir brauchen eine Zuleitung. Das heißt also zum Beispiel von einem Auge, also von einer retinalen Ganglienzelle oder von einer Haarsinneszelle im Gleichgewichtsorgan oder einer höheren, einer Zelle aus dem auditiven oder aus dem auditorischen System. Genau das ist hier also wichtig, eine Zuleitung. Nächste Zutat, ganz einfach, eine Reizverarbeitung. Schreit eigentlich zum Himmel. Ne? Der Reizeingang muss so umprozessiert werden, dass wir eine Reaktion darauf bilden können. Und diese Reaktion, die wird letzten Endes von so einer Nervenzelle angesteuert. Und zwar dann, wenn sie den Reiz weiterleitet. Ich sag mal was, es gibt einen großen Knall und man zuckt zusammen. Da aktivieren Sie ganz genau so einen Weg. Sie kriegen schnellen Input aus dem auditorischen System. Ihr Gehirn schaltet ganz schnell, das macht nicht nur eine Zelle, sondern das macht natürlich eine ganze Gruppe von Zellen, schaltet und sendet blitzschnell über ein großes Netzwerk die Information an ihre Muskeln zusammenzucken, sich ducken. Denn es könnte ja etwas sein, was irgendwie gerade in die Wand geflogen ist oder so. Ja, also spannende Geschichte. Wichtig ist, und das ist so eine Frage, ist relativ elementar, ja, was ist jetzt eigentlich so ein Nervenreiz oder Impuls oder das, was wir dort in dieser abgestürzten Animation als Blitz gesehen haben. Was ist das eigentlich? Ja? Und wie wird das übertragen? Und noch eine andere Frage, die eigentlich die wesentliche Frage, was braucht eine Nervenzelle eigentlich dazu, um das übertragen zu können? Das Erste, was eigentlich mehr oder weniger offensichtlich ist, sind Botenstoffe. Davon hat jeder schon mal was gehört und das sieht man auch manchmal in der Werbung. Ja? Und das andere ist Salze. Sehr spannende Geschichte. Tatsächlich muss da noch Salz mit rein, denn Sie wissen, man sieht das schon hier, hier fließt so eine Art Blitz. Elektrische Leitfähigkeit funktioniert gerade in flüssigen Sachen immer ganz gut, wenn ein bisschen Salz dabei ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das heißt also, man braucht ein bestimmtes Umfeld. Ja? Ich habe das hier mal so kurz zusammengefasst. Die Nervenzellen, die können überhaupt nur auf einen Reiz reagieren, wenn ihre Umgebung stimmt, wenn sie sich wohlfühlen. Das ist bei Leuten wie mir oder auch einigen von Ihnen zu merken, wenn sich Nervenzellen nicht mehr wohlfühlen, dann haben wir Ausfallserscheinungen. Ja? Und das ist etwas ganz Normales und wir gucken jetzt mal, was man dazu braucht. Zum einen, ja, das wäre jetzt mein Problem, wir bräuchten einen intakten Wohnort für die Nervenzellen, sprich Gehirnmasse und auch Rückenmarksmasse, das brauchen wir dafür. Ja. Das zweite ist Sauerstoff. Sie haben bestimmt schon mal zwischendurch gehört, oder es gibt vielleicht den einen oder anderen, die gegebenenfalls schon mal einen Schlaganfall leiden gehabt haben. Ja? Das sind Sauerstoffunterversorgungen im Bereich der Nervenzellen und die Zellen, die reagieren dort sehr, sehr sensibel drauf. Meistens gehen sie dann zugrunde. Das nächste ist Zucker. Ja? Also alles, was lebt, muss irgendwo eine Energiequelle haben und ein bisschen Zucker verbraucht das Gehirn auch. Und ganz zu guter Letzt tatsächlich Wasser und Salze. Jetzt sagen diejenigen von Ihnen, die so ein bisschen erfahrene Hasen sind, und meine Beiträge hier und da mal gehört haben, ja Moment mal kurz, die erzählt immer, das Gehirn ist so gut verpackt, wie kommt denn da Wasser und Salz rein? Ja? Und in der Tat muss ich Sie mitnehmen und sagen, das ist richtig, schauen Sie sich das mal an. Das ist jetzt tatsächlich so ein Längsschnitt durch den Schädel, also nehmen Sie mich so, schneiden Sie mich so durch und klappen Sie mich so auf, dann könnten Sie dieses Bild haben. Man spricht dann auch von Sagittalschnitt, ja, so auf schlau. Und das ist also nichts anderes als eine gute Ansicht der Verpackung des Gehirns. Und da fällt sofort auf, dass das irgendwie hier kompartimentiert ist. Das wird festgehalten von etwas. Und dazwischen sind immer so kleine Pfeile. Das bedeutet, da ist irgendwie Platz. Das Interessante ist, dass dieses Gehirn in nichts anderem schwimmt, als in einem flüssigkeitsgefüllten Sack. Und ich erkläre das meinen Studierenden eigentlich immer auf die Art und Weise, als dass, nehmen Sie diese Kugel hier mit dem Hamster drin und schütteln Sie das Ganze mal ordentlich. Stellen Sie sich vor, der Hamster ist das Gehirn. Ja? Dann wird sich dieser arme Kerl die Gräten brechen, das ist nicht gut. Stellen Sie sich das ganze System mal flüssigkeitsgefüllt vor und den Kleinen hier versorgt mit einer Tauchflasche. Schütteln, passiert fast gar nichts. Das ist also eine ganz gute Sicherung. Das heißt, wir haben also Wasser im Gehirn, nicht nur um Nervenzellen zu versorgen, sondern um noch einen Schutzeffekt unter anderem auf der mechanischen Ebene zu erzeugen. Dann haben wir hier dieses, was um das Gehirn rum war. Also es ist auch ein Originalgehirn, ein Menschenhirn aus dem Kurs hier bei uns, aus dem Anatomiekurs. Und da sieht man sehr schön, was hier diese Kompartimentierung macht, nämlich die Hirnhäute. Ja, hier ist mal eine aufgezeigt. Das nennt man auch harte Hirnhaut, Dura Mater. Ja, darunter sieht man so was Glitschiges hier, interessant. Und da sieht man auch schon die Quelle des ersten positiven Übels. Dieses Glitschige hier ist die nächste Hirnhaut, die nennt sich auch Spinnenhaut und hat hier eine Menge von Gefäßen intus. Ja, sehen Sie, die sind also mit der so ein bisschen assoziiert. Und darunter kommt eigentlich schon das Gehirngewebe. Ja, die Substanz. Ich möchte an dieser Stelle hier gar nicht so von weißer Substanz sprechen, denn dieser Bereich hier ist bereits eigentlich schon Teil der grauen Substanz. Die echte weiße Substanz würde man finden, wenn man da richtig reinstochern würde. Dieses hier ist auch von einem dünnen Film überzogen, den man weiche Hirnhaut oder Piamata nennt. Also ein sehr komplexes Verpackungssystem. Wichtig ist aber an dieser Stelle, dass man sich mal zu Auge führt oder zu Gemüte führt, hier führen Gefäße rein. Hier sind Gefäße, aber auch hier unten entlang des Hirnstamms wandern große Blutversorger in das Gehirn ein. Und das Wichtige an dieser Sache ist, dass dieses Blut oder ein Teil dieses Blutes unter anderem hier, das ist wieder so ein Seitenschnitt vom Gehirn, hier an dieser Stelle, ja, das ist ungefähr auf Höhe des Zwischenhirns, und hier unter dem Kleinhirn, ja, in so Melkstationen kann man fast sagen, terminieren. Diese Stellen nennt man auch Plexus choroidei, und das sind nichts anderes als Hirnwassergewinnungsstationen. Dort wird durch eine ganz spezielle Zellpopulation der Salz, aber vor allen Dingen auch Flüssigkeit aus dem Blut als wässrige Lösung in diese Hohlräume um das Gehirn herum eingespeist. Das wird auch hinterher wieder abgegeben an das venöse System. Das heißt also, es staut sich hier nicht, sondern es läuft wieder ab. Und das ist schon ganz schön beachtlich. Ja? Also wir produzieren hier im Schnitt so zwischen 500 und 700 Milliliter täglich. Das ist schon ganz ordentlich. Das Ganze wird auch, das läuft täglich durch. Das wird also auch wieder abgebaut. Ja? Und so in unserem Kopf drin bewahren wir so zwischen 100 und 200 Milliliter gerade auf. Jetzt in dem Moment, wo wir hier sitzen. Also das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Interessanterweise enthält diese zerebrospinale Flüssigkeit, und einige von Ihnen kennen das vielleicht sehr schmerzlich von Lumbalpunktionen, ja, die enthält vor allen Dingen Wasser, Salze und ein ganz hoffentlich wenig Proteine und Zellen, leider aber bei einigen neurodegenerativen Erkrankungen auch Eiweiße und einige Zellen. Wenn Zellen absterben, kann das sein, dass die hinterher in diesem Hirnwasser landen. So, und da haben wir eigentlich schon des Pudels Kern getroffen. Hirnwasser ist salzig. Und das ist jetzt mal so etwas, stellen Sie sich nun den Hamster mal als eine Nervenzelle vor, die quasi in so einem schönen Hirnwasser gefüllten System wohnt. Da fällt auf, dass in diesem Hirnwasser sehr viele Salzteilchen sind. Dazu zählt in großen Mengen, muss man sagen, Kochsalz, ganz normales Speisesalz. Ja? Also wenn wir zum Beispiel im Labor so eine salzhaltige Lösung, also so eine künstliche Liquorlösung herstellen und wir haben mal zufälligerweise kein Natriumchlorid von weiß der Käse was, Merck oder Sigma am Start, dann gehen wir einfach in den Supermarkt und nehmen ganz normales unjodiertes Speisesalz. Ja? Das ist also außerhalb der Nervenzellen in rauen Mengen vertreten. Zusätzlich in etwas geringerem Anteil, aber auch noch sehr viel Calcium, ein ganz wenig, das ist ein Hauch von Kalium und etwas Chlorid. Und jetzt wird's spannend. Dieses hier ist salzig, wenn man das trinken würde, schmeckt das wie so ein isotonischer Drink ohne Geschmackszusatz, also nur salzig. Interessant ist, dass diese Zellen hier drin aber auch salzig schmecken würden. Und das ist eigentlich der Grundstein für die Funktionen. Bei denen ist das nur etwas umgekehrt. Die haben mehr Kalium in sich drin, mehr als draußen ist, ja, und dafür weniger Natrium und weniger Calcium als draußen ist. Das ist also ganz interessant. Und genau dieser Unterschied, das ist das Spannende an der Sache, ja, dieses Verhältnis von diesen unterschiedlich hochkonzentrierten Salzteilchen von außen nach innen oder andersrum, das ist das, was unsere Zellen im Gehirn überhaupt aktionsfähig macht. Nur so können Sie antworten. Man nennt das Ganze auch Ionengradient. Ionen sind einfach diese Salzteilchen und Gradient ist nichts anderes als ein Unterschied. Und wenn man sich das mal anguckt, dann können Sie hier ganz genau sehen, wie das eigentlich funktioniert. Ich habe mal hier nur für das Ion Natrium. Und glauben Sie, folgen Sie, lehnen Sie sich zurück und hören entspannt zu, ganz normal wie immer. Und Sie werden sehen, es ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Das ist eine Nervenzelle. Die Nervenzelle ist im Ruhezustand. Sie hat, wie ich gerade erklärt habe, wenig Natrium innen und viel Natrium ist in diesem Liquor drin, in dieser Hirnwasserlösung. Das ist von Natur aus so. So. Und wenn diese Zelle in Ruhe ist, dann passiert gar nichts. Dann bleibt das so unverändert wie hier. Interessant wird es an der Stelle, wo wir bei dieser Zelle, durch was auch immer induziert, einen ganz speziellen teilchenleitenden Kanal öffnen, der zufälligerweise nur Natrium durchlässt. Und dann ist es relativ klar, das ist wie bei einer Sanduhr. Ja? Viele Teilchen streben immer von viel nach wenig. Das ist also nichts anderes als draußen ist viel Natrium, das will hier in die Zelle rein, weil in der Zelle wenig Natrium ist. Und schon haben sie etwas, was man auch eine Leitfähigkeit nennt. Das heißt also, hier fließen irgendwie Ionen in die Zelle. Diesen Kanal habe ich Ihnen hier mal skizziert, so kompliziert kann es werden. Das ist ganz spannend. Man kann diese Kanäle analysieren auf molekularbiologischer Ebene. Da kann man gucken, welche Proteindomänen so ein Kanalmolekül bilden. Und Sie sehen, dass das ganz schön komplex ist. Ja? Da sind Tore und auch Fühler dran, die wissen, wann der Kanal geöffnet werden soll und wann nicht, wann er wieder schließen soll, ob er überhaupt in einer bestimmten Zeit wieder öffnet oder zubleibt. Das kann also, kann sehr komplex sein. Für uns zählt aber nur, mit einem bestimmten Mechanismus kann man also so einen Kanal öffnen und die Teilchen, die draußen viel sind, strömen nach innen wenig. Schöne Sache ist, wenn das passiert und diese Teilchen einströmen, ist nichts anderes hier, dann fließt ein Strom. Das ist nämlich das Tolle an der Sache. Einfachste Definition von Strom ist ein Fluss von Teilchen, nämlich von Salzen zum Beispiel, also Natrium oder Calcium, Chlorid auch, ist überhaupt gar kein Problem. Ah, und die treibende Kraft, die den Strom durch die Leitung drückt oder auch die Teilchen durch den Kanal schiebt, ja, quasi die elektrische Anziehung sozusagen, das ist nichts anderes als eine Spannung. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das heißt also, die strömen hier rein und häufen sich hier in der Zelle an. Die Frage ist, wie lange läuft denn sowas eigentlich? Geht das jetzt unendlich? Ist jetzt irgendwann draußen alles leer und drinnen alles voll? Was passiert hier eigentlich? Und das Interessante an der Sache ist, ja natürlich, wenn ein positives Teilchen von außen viel nach innen wenig rutscht, dann fehlt es ja außen. Ne? Ist logisch. Wenn es außen fehlt, wenn ein positives Teilchen fehlt, entsteht sozusagen ein netto negativer Platz. Und dieser Platz ist nicht zu vernachlässigen, denn entweder geht das Ganze so weit, bis außen und innen mehr oder weniger Konzentrationsausgleich besteht, also gleich viele Teilchen sind, ja, oder außen sich so viele negative Plätze aufgebaut haben, dass quasi hier der elektrische Sog zurückgeht nach außen. Ja, die negative Ladung quasi, die Natriumteile, die in der Zelle sind, versucht anzuziehen. Dieses Ganze, wenn sich hier so ein Gleichgewicht eingestellt hat, das bezeichnet man auch als das Ruhepotenzial der Zelle. Das müssen Sie nicht behalten. Ich lege das jetzt gerade sozusagen mal bei Ihnen subkortikal ab, denn gleich werden Sie auf Basis dieses Zusammenhangs verstehen, wie so ein Nervenreiz überhaupt zu einer Reaktion führt. Das ist also gar nicht schlimm. Das Ganze kann man messen. Ja, das ist ganz spannend. Kann man so eine Elektrode nehmen, man kann zum Beispiel eine Zellkulturzelle nehmen, in der solche Kanäle sind. Draußen macht man viel Natrium, in den Zellen ist von Natur aus wenig Natrium und dann kann man diese Kanäle zum Beispiel elektrisch öffnen und wenn man da mal guckt, sieht man, dass die Messelektrode hier mit einer Referenzelektrode verbunden ist. Die hier wird merken, wenn negative Plätze entstehen. Die hier wird merken, wenn positive Teilchen in die Zelle einströmen. Und auf diese Art und Weise können wir im Labor hinterher, Achtung, das ist jetzt Spannung, nicht wundern, das ist aber nicht schlimm, können wir Nervenzellaktivität quasi akquirieren, also aufzeichnen. Das ist also eine ganz interessante Sache. Man kann das als Strom oder auch als Potenzial, also als Spannung aufzeichnen, denn zu jedem Strom gehört immer die treibende Kraft des Stroms, sprich die Spannung und umgekehrt. Also macht das nichts, wenn ich hier die Aktionspotenziale, nennt man diese Dinge auch, zeige. Das ist tatsächlich die Antwort einer Nervenzelle. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Sie sehen, kleine Zelle, großer Aufwand, so sieht sowas im Labor aus. Also das ist eine relativ komplexe Geschichte. Man möchte abschirmen, damit hier keine elektrische Netzwerkaktivität durch irgendwelche Wechselstrommotoren, wie hier von so einer Pumpe oder vom Lüfter, vom Rechner reinkommen und die Messung stören. Und die Ströme sind so winzig, die sind wirklich so klitzeklein, dass man hier eine riesengroße Verstärkervorrichtung braucht, um sie überhaupt für unser Auge darstellbar zu machen. Das heißt also, wir brauchen ein Vehikel, über das wir messen können und verstehen können. Das heißt also, es ist messbar. Kommen wir jetzt mal zurück zur Nervenzelle. Wann macht denn jetzt so ein Kanal auf? Ich habe gesagt, es gibt so ominöse Mechanismen, mit denen man solche Kanäle öffnen kann. Ja? Und als hübsches Beispiel habe ich Ihnen hier mal das Ohr nahegelegt. Das Ohr ist interessant. Ja? Hier Außenohr sieht man ganz gut. Ja? Dann haben wir hier den Gehörgang. Hier kommen wir ins Mittelohr. Da sieht man noch den Steigbügel. Das sind so Sachen ganz typisch, wie man manchmal in der Schule lernt. Und hier ist das sogenannte Innenohr. In dem Innenohr ist einmal die Schnecke, mit der können wir hören. Und was mich aber interessiert und was für Sie einfacher zu verstehen ist, ist hier dieses Bogengangsystem. Sie haben tatsächlich alle so ein Ding im Kopf. Ein System aus kleinen knöchernen Rohren, die quasi aufrecht, diagonal und liegend angeordnet sind. Und in diesen Ohren, in der Innenseite dieser Rohre sitzen auf dem Knochen oder aus einer Membran gelagert hier so kleine Rezeptorzellen, ja, Sinneszellen sind das im Grunde genommen. Das sind die H-Sinneszellen unseres Gleichgewichtsorgans. Denn was passiert hier, wenn diese Rohre mit Flüssigkeit gefüllt sind, und das sind sie, auch jetzt gerade hier im richtigen Leben, und wir bewegen den Kopf, dann schert die Flüssigkeit gegen diese kleinen Haare hier, drückt die Haare weg. Und hier ist was ganz Spannendes. An der Basis dieser Haare sitzen kleine Kanäle, die positive Teilchen einströmen lassen in die Zelle. Die Zelle wird von innen positiv, da steht Depolarisation. Das heißt nichts anderes, als es wird von innen sehr positiv. Das führt dazu, dass weitere Kanäle öffnen, es wird noch positiver. Und der Erfolg dieses Positivwerdens dieser Gleichgewichtssinneszelle ist, dass die nachgeschaltete wirkliche Nervenzelle des Gehirns auf einmal einen Botenstoff zu spüren kriegt. Das heißt, wir haben tatsächlich hier eine Übertragung eines Sinnesreizes. Und die Frage ist, was passiert jetzt hier eigentlich so auf der anderen Seite, nämlich bei der Zelle, die den Botenstoff empfängt. Ja? Und jetzt kommt das nämlich mit diesen komischen Ionen und dem Natrium. Schauen Sie mal hier. So ein Botenstoff, ausgeschüttet von so einer Sinnesrezeptorzelle zum Beispiel, ich höre hier eine Rückkopplung, das ist schlecht. So, von so einer Sinnesrezeptorzelle kann an einen sogenannten ligandengesteuerten Kanal docken. Das heißt also, wie ein Schlüssel in ein Schloss an einen Natriumkanal gehen, den aufsperren und was passiert? Natrium will von außen viel, nach innen wenig in die Zelle rein und zack, fließt ein Strom. Das ist also schon mal eine ganz einfache Geschichte. So einfach ist das eigentlich. Das ist das Grundprinzip der synaptischen Transmission. Sie ist im Grunde genommen noch wesentlich komplexer, aber das ist eigentlich alles, was man, wenn man das weiß, ist das schon gar nicht schlecht. Entstrom. Und dieser Strom kann ansteckend sein. Wenn nur genug Natrium in der Zelle hier angehäuft wird, können durchaus diese benachbarten Natriumkanäle, hier ist ein Blitz, die können quasi scharf geschaltet werden. Die können darauf reagieren und auch aufmachen. Die werden quasi angesteckt. Und was passiert? Es strömt noch mehr Natrium nach. Das heißt also, eine einzelne Kanalaktivität wird nicht reichen, um so einen Nervenblitz von Zelle zu